let's eat till the cypher complete and let's deal this life on the street.
Ladies and gentlemen, bentornati, welcome back to Health Resolution Podcast und der heutigen Episode 122, die den Titel trägt, The Silver Squeeze. To squeeze, Englisch so ausquetschen, ne? Eine Zitrone. Squeezen. Ausquetschen. Übrigens, Episode 122. Wenn man auf Spotify unterwegs ist zum Beispiel, dann wird da jetzt eine andere Zahl in der Folgenbeschreibung stehen. Hat damit zu tun, dass Episoden nicht gleich Veröffentlichungen sind. Ich habe ja mal so zwischendurch so Hero-News-Geschichten gemacht und so, das waren aber keine Episoden, die eine Zahl bekommen haben. Der ein oder andere hat mich darauf schon aufmerksam gemacht und gesagt,
aber das ist jetzt nicht 122, da steht eine andere Zahl.
Stimmt, vielleicht soll ich das ändern, weil es sorgt irgendwie nur für Verwirrung. Okay, das war ein nicht so spektakuläres Intro für die heutige so wichtige, elektrisierende Episode. Hab länger überlegt, ob ich es mache oder nicht. Eigentlich habe ich es über die Episoden verteilt schon sowieso sehr viel gemacht zu diesem Thema. Und wer gut zugehört hat, beziehungsweise ein paar Puzzleteile miteinander verbunden hat, der kennt meine Meinung zu dem Thema und der weiß, wie ich dazu stehe und was ich den Leuten rate, die mich fragen. Natürlich rate ich niemandem irgendwas. Ich bin kein Anlageberater, das ist ja auch keine Anlageberatung, sondern wir werden heute ein paar Hintergründe und Zusammenhänge beleuchten, und zwar zu Edelmetallen generell, aber natürlich mit dem Fokus Silber. Edelmetalle. Früher hat man immer gesagt, als ich jugendlich war, oh, edel. So, geil. Oh, edel. Edelmetalle. Der Name verrät das schon, dass es bestimmte Metalle gibt, die eine höhere Wertigkeit als andere Metalle besitzen. Ja, Aluminium, Kupfer sind vielleicht nicht so viel wert wie Gold und Silber. Und vorweg, das sind natürlich Wertigkeiten, die wir als Menschen festgelegt haben und die sich an unserer wirtschaftlichen Logik beziehungsweise an einem kapitalistischen System orientieren. Das kann zum Beispiel die Rarität einer Sache sein. Wenn man zum Beispiel der Menschen, die sammeln Oldtimer. Und wenn man jetzt die Mercedes S-Klasse aus 1934 hat und die es nur noch 15 Mal weltweit gibt, der ist hypothetisch jetzt, ich habe keine Ahnung, bitte jetzt nicht sagen von wegen, ne, die Mercedes S-Klasse aus 34, die gibt es auch noch 18 Mal. Wenn man eine dieser S-Klassen besitzt, von diesen S-Klassen, die es nur noch ganz wenige gibt, dann hat man wahrscheinlich ausgesorgt, so viel sind die Dinger wert. Hatte man allerdings wahrscheinlich auch schon vorher, da man die ja kaufen konnte, sei denn der Opa hat die einem vermacht. Ja, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Produktion einer Sache, eines Produktes unglaublich schwierig ist. Einmal das Handwerk an sich, der Anbau und die Gewinnung der Rohstoffe zum Beispiel dafür. Und auch das wird sich am Ende des Tages auf die Wertigkeit niederschlagen, die wir für den Erwerb dieses Produktes aufzubringen haben. Der Preis wird unter diesen Voraussetzungen steigen. Klamotten aus natürlichen Pflanzenfasern wie Lein oder Baumwolle oder Hanf zum Beispiel, die werden teurer sein als ein T-Shirt aus einer Polyamid-Plastikfaser aus dem Labor, die sowieso niemand einer natürlichen Faser vorziehen wird und auf der Haut sehen bzw. fühlen will. Wenn mir das sagt, dass er Plastik angenehmer findet als eine echte Baumwolle oder echten Hanf, mit dem stimmt irgendwas nicht. Oder zum Beispiel, wenn menschliche, autoritäre Instanzen, die ihr alle kennt, entscheiden, dass der Benzinpreis zu 70% aus Steuern besteht und jetzt 1,80 Euro im Liter kostet und nicht mehr eine D-Mark 80, so wie 2000 noch. Oder auch ganz simpel, Angebot und Nachfrage. Das ist die Regel, die jeder kennt, schon mal gehört hat. Angebot und Nachfrage. Wenn 117 Menschen 100 Gramm Mandeln haben wollen, aber insgesamt nur 2 Kilogramm, also 2000 Gramm Mandeln verfügbar sind, dann wird auch diese Rarität unseren fiktiven Preis in die Höhe treiben. Weil nicht für alle Mandeln in der Menge verfügbar sind, wie sie die haben wollen. Einige gehen wahrscheinlich sogar ganz leer aus. Was ich sagen will, bestimmte Faktoren bestimmen die Wertigkeit einer Sache oder eines Produktes und der Preis wird sich daran anpassen. Den Preis bezahlen wir mit bedrucktem Papier. In Europa mit dem Euro. Sei denn, man ist in England und zahlt mit dem Sterling, weil England nicht mehr in der EU ist. Aber dieses bedruckte Papier wurde von der Federal Reserve, die Fed, an die zentralen Banken der Welt verliehen. Wem das neu ist, bitte die Geldfolgen, die Geldepisoden mal gründlich und mit offenen Ohren anhören. Da habe ich schon sehr viel zum Thema Federal Reserve und dem Geldkonstrukt gesagt. Machen wir jetzt gleich, aber auch nochmal. Weil es einfach wichtig ist und die Basis ist, um das zu verstehen, was wir heute thematisieren. Also, kurzer Crashkurs, beziehungsweise ich hoffe Wiederholung für die meisten, da sie das alles schon gehört haben, zur Fed, der Federal Reserve, an der nichts Föderales, Federal und auch keine Reserve, weil da keine Wertigkeiten hinterlegt sind. Clever gewählter Name, Augenwischerei. Die Fed wurde 1913 von Privatfamilien auf Jekyll Island in den USA, in der Nähe von Georgia, in der Nähe von Atlanta, konzeptioniert und von Woodrow Wilson, damaliger Präsident, ins Gesetz gezeichnet. Wen das interessiert, beziehungsweise nee, nicht wen das interessiert, eigentlich eine verpflichtende Geschichte, dieses Buch zu lesen, The Creature from Jekyll Island. Wer das haben möchte, kann mich sehr gerne kontaktieren. Ich habe dieses PDF auf Englisch und auch auf Deutsch. Das ist seit 1913 die private Zentralbank der USA. Natürlich verkaufen sie das anders. Sie sagen, das ist föderal, ja, die staatliche Zentralbank. Stimmt aber nicht. Ist die private Zentralbank der USA, beziehungsweise auch der Welt, die die US Treasury, die die bisherige eigentliche Zentralbank der USA war, aushebelt. Sieht man übrigens auch jetzt daran, an dieser öffentlichen Fehde zwischen Donald Trump und dem Chef der Fed, Jerome Powell. Offiziell kann Trump nicht hingehen und das durchsetzen, weil er will, was er möchte. Er sagt, ey, jetzt senkt die Zinsen endlich mal, Jerome. Nö, mach ich nicht. Er kann als Präsident sich nicht über den Geschäftsführer der Fed stellen. Funktioniert nicht, weil die Fed eine Privatorganisation ist, ganz einfach. Die US Treasury wurde also von der Fed ausgehebelt, aber hat nicht aufgehört zu existieren. Die existiert weiter. Macht Sinn. Hat man halt zwei Zentralbanken. Aber nur eine von den beiden darf Geld drucken, nämlich die Fed. Die druckt Geld mit der US Mint, dem Druck, der Druckfabrik. Und zwar machen die das basierend auf Schulden und verleiht dieses Geld an die eigene US-Regierung und in die ganze Welt. Natürlich, wie sollte es anders sein, sonst hätten die Privatfamilien das ganze Ding nicht gegründet, mit Zinsen belegt. Heißt, wenn Deutschland sich wieder mal 400 Milliarden leiht, müssen wir 650 Milliarden zurückzahlen. Zinsen heißt Schulden, die der Steuerzahler übernimmt und zurückzahlt. Das ist der Hauptgrund für Steuern. Das ist der Grund dafür, warum die Steuern seit 100 Jahren jedes Jahr steigen ohne Ende und immer wieder neue dazukommen und sich niemand wundert, warum eigentlich. Jeder sagt, jetzt eine Steuer. Aber kaum Menschen schauen mal hin und interessieren sich für den Zusammenhang oder die Zusammenhänge. Ja, ist auch egal, ob es der Amerikaner oder der Franzose ist oder der Deutsche ist, Zahltag. Und zwar täglich, in allen Bereichen. Steuern gibt es in allen Bereichen. Jetzt braucht man eigentlich niemandem erklären, dass bedrucktes Papier im wirtschaftlichen Sinne keinen signifikanten Wert besitzt. Hat auch einen Wert, aber keinen signifikanten Wert, der es rechtfertigen würde, daraus eine Währung zu machen. Warum benutzt man also für, in Anführungszeichen, Werte ein Papier, das keinen Wert besitzt? Soll jeder antworten, es praktischer ist, als mit Edelmetallmünzen zu bezahlen und die schweren Dinger immer mit sich herumzutragen. Kann man darüber streiten. Mehr Klasse und natürlich auch mehr Wert hätten definitiv die Münzen. Ja, stellt euch vor, ihr kauft 5 Kilo Gemüse, ich hoffe, dass ihr das macht ab und zu, und knallt da 150 Gramm Silber auf den Tresen im Biomarkt. Das ist Wahnsinn, richtig geil. Aber wir sollten an Papier gewöhnt werden. Warum? Naja, um uns den Bezug zu eben dieser wahren Wertigkeit zu nehmen. Das passiert ja in allen Bereichen. Überall gibt es nur noch Plastik und Massenware, ob es im Handwerk ist. Ich habe eben gesagt, ob es in der Klamottenindustrie, das ja auch Handwerk ist, Klamottenherstellung ist. Das ist alles nur noch Plastik und darauf ausgelegt, nach 3 Monaten kaputt zu sein, sodass wir da wieder losrennen können oder in einen Online-Shop gehen und was Neues bestellen können oder kaufen können. Die haben uns den Bezug zu Wertigkeit genommen. Und auch, um uns vergessen zu lassen, dass es diese wertvollen Edelmetalle überhaupt mal gegeben hat in Bezug auf Wirtschaft und Bezahlung. So sagt man uns zumindest in der Geschichte. In den Juweliervitrinen in Düsseldorf oder München oder in Hamburg, das ist jeder gewohnt und das ist logisch. Ja, da liegen nur Kettenuhren und Ringe mit 4- bis 5-stelligen Preisen. Ja, ganz normal, ist ja klar, ist ja ein Juwelier. Oh Gott, ist das teuer, werde ich mir nie leisten können. Ist auch Gold, ist auch Silber, echtes Silber. Da ist das jedem klar. Da sagt ihr, boah, ja, natürlich ist das so teuer. Schauen wir gleich mal, was so natürlich ist. Was ist also jetzt in den letzten 112 Jahren seit Fettgründung passiert im Schnelldurchlauf? Wie haben die uns eingelullt und dazu gebracht, dass heute kaum mehr jemand versteht, wie dieses Papiergeld eigentlich funktioniert? Weil Jahr für Jahr wurde dieses Papiergeld entwertet. Der US-Dollar wurde irgendwann zur Weltwährung erklärt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der hat seit 1913 in 112 Jahren alles an Wert verloren, was der mal hatte. Alles, komplett. Im Vergleich zu 1913, als die Fed kreiert wurde, hat der Dollar heute noch circa 1% der Purchasing Power. Ja? Der hat nur noch 1% von dem, was ihr eigentlich in 1913 mit einem Dollar erwerben konntet. Sagen wir mal, 1913 konntet ihr damit noch 500 Brötchen kaufen. Heute kriegt er nur noch ein Weizenkorn dafür. Quasi niente. Und natürlich ist es nicht aus blöden Zufällen so passiert. Das war von Beginn an geplant, um dieses Papiergeld heute, in der Zeit, wo wir jetzt sind, durch eine noch fiktivere digitale Währung zu ersetzen. Der Central Bank Digital Currency. Leider für die Puppenspieler hat das nicht so ganz funktioniert und wurde im amerikanischen Kongress kürzlich abgelehnt. Die haben gesagt, eine CBDC, eine Central Bank Digital Currency, nope, wird es nicht geben. Thank you, Don. Wieder mal einen großen Strich durch die Rechnung gemacht der Menschen. The New World Order. Der Plan, und der musste auch so aufgehen, weil das System der Fed, wie gesagt, auf Schulden beruht. Ohne Schulden hört das System augenblicklich auf zu existieren. Schulden in jeglicher Form. Zinsen, Treasury Bonds, Sicherheiten, wenn ihr beim Mediamarkt einen Fernseher auf Pump kauft. Die sind der Schlüssel und die Legitimation, um weiteres Papiergeld drucken zu können. Um dem Dollar weiter an Wert zu nehmen, mit jedem gedruckten Schein. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir haben noch 1% der Purchasing Power von 1913 bezogen auf den Dollar. Da ist nicht mehr viel Raum. Ja, da geht nicht mehr viel. Und jeder von euch wird merken, wir sind jetzt gerade an der Stelle. Da geht es in die eine oder in die andere Richtung. Schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Wenn wir uns Silber gleich anschauen, dürfte es klar sein, in welche Richtung es geht. Wenn ihr jetzt also in den letzten 25 Jahren ständig gehört habt, dass Deutschland verschuldet ist und der Haushalt konsolidiert werden muss, das geht nicht anders. Das war nie anders und wird auch nie anders sein können mit der Fed als Kopf der Schlange. Das in Bezug auf jedes Land, wie gesagt, die drucken das Geld und verleihen das mit Zinsen in die Welt. Dieses System funktioniert nur über Schulden. Niemals kann sich ein, in Anführungszeichen, Land konsolidieren und schuldenfrei werden. Weil dann wäre es aus dem System ausgebrochen. Und da die Länder von den gleichen Mächten betrieben werden wie die Federal Reserve, hat da niemand ein Interesse dran. Und es ist auch nicht möglich. Es ist nicht möglich, in ein Plus zu geraten. Das funktioniert nicht. Das bedeutet für uns, wir zahlen und zahlen und zahlen und zahlen. Seit jeher. Jedes Jahr mehr Steuern und Gebühren, um den Privatfamilien, allen voran natürlich den Rothschilds, die Zentralbanken der Welt besitzen, besaßen die Zentralbanken der Welt, um diesen Privatfamilien, auch den Warburgs und so weiter, den Fettgründern, ihren gnädig gewährten Kredit zurückzuzahlen, nachdem überhaupt niemand gefragt hat. Aber in dem Moment, wo ihr Geld abheben geht, seid ihr daran beteiligt, wenn wir mit bedrucktem Geld zahlen. Schnelldurchlauf beendet. September 2025 und das 112-jährige Spiel ist jetzt vorbei. Warum? Habe ich nicht gerade gesagt, dass es in diesem System nicht anders sein kann? Stimmt. Aber wenn es nicht anders sein kann, dann muss man halt das System beenden. Klar. Wie machen wir das? Das besprechen wir jetzt. AG, Argentum, zu Deutsch Silber, mit der Ordnungszahl 47, ist ein Edelmetall, das beim Abbau von zum Beispiel Erz als quasi Nebenprodukt entsteht. Silber ist immer gebunden an gewisse andere Abbauprodukte. Und das macht man, indem man es da rauslöst, von dem Erz weglöst. Da wird Erz mit Koks oder mit Holzkohle erhitzt, die dann mit den Sulfidmineralien des Silbers reagieren und zack, ist metallisches, isoliertes Silber entstanden. Hoffentlich Reinheit 999,99999. Was passiert jetzt mit dem Silber, wenn wir keine Münzen damit pressen, um unser Gemüse damit kaufen zu können? Silber ist das Element mit der höchsten elektrischen bzw. thermischen Leitfähigkeit aller weltweit vorkommenden Elemente, die uns bis zu diesem Zeitpunkt bekannt sind. Heißt nicht, dass es keine anderen gibt, heißt auch nicht, dass die anderen nicht irgendwo bei wem unten im Keller liegen, wissen wir auch. Sagen wir mal, was öffentlich zugänglich bekannt ist. Heißt was für die Einsatzgebiete von Silber, diese thermische und elektrische Leitfähigkeit? Das heißt, wo wird es nicht verwendet? In 2024 wurden von der Industrie weltweit 680 Millionen Unzen verwendet. Eine Unze sind knapp 30 Gramm. In der Solarzelle, in Autos, im Spiegel, im Schmuck, in allem, was Lötmittel oder Kugellager enthält, also jegliche Maschine industrieller Art, in jeglicher Hi-Fi, High-Fidelity-Technologie, Telefone, iPads, Musikanlagen, Fernseher. Natürlich auch in physischen Silberbarren, die wir kaufen. Ja, selbst im Frostschutzmittel ist Silber enthalten. Über 38.000 Tonnen im Jahr 2023. Und um direkt von vornherein einen sehr relevanten Vergleich anzustellen: Gold, der große Bruder oder noch der Papa von Silber, hatte im selben Jahr eine Nachfrage von knapp 5.000 Tonnen. Was fällt uns auf? Das sind ungefähr 13% der gesamten Silbernachfrage. Gut merken, Silber 38.000 Tonnen 2023, Gold 5.000 Tonnen im gleichen Jahr. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor, was die Wertigkeit von Silber angeht, ist folgender. Ein sehr großer Teil des Silbers ist einmal abgebaut und verwendet, adios, fucicato. Ja, das wird nicht aus geröteten Stellen herausgelöst und recycelt. Silber ist also Stand jetzt erschöpflich. Bei Gold sieht es wahrscheinlich anders aus. Aber diese 38.000 Tonnen von der Industrie verwendet im Jahr 2023 sind adios. Wir haben also eine 8-mal so hohe Nachfrage an Silber gegenüber Gold. Plus ein Edelmetall, Silber, das nicht auf Ewigkeiten förderbar sein wird. Wenn ihr mich jetzt fragt, sind es zwei Faktoren, die den Wert des Silbers gemäß der eben genannten kapitalistischen Gepflogenheiten aber mal ganz, ganz deutlich über den des Goldes platzieren müssten. Aber ganz deutlich. Und ähnlich wie Firmen und deren Produkte haben auch Edelmetalle wie Gold und Silber ihre Wall Street. den Comex Market, COMEX, den Commodity Exchange. Das ist quasi die Wall Street für Rohstoffe. Kurz was zum Hintergrund. 1994 wurde der New York Mercantile Exchange mit COMEX zusammengelegt. COMEX war von da an verantwortlich für den Edelmetallhandel. Kurze Zeit später hat dann die CME Group den New York Mercantile Exchange inklusive der COMEX-Division gekauft. Und zwar in welchem Jahr? In 2008. Und beim Jahr 2008 sollte es eigentlich in euren Köpfen klingeln. Ein in 2007 gegründetes Unternehmen, ja, ein Jahr vorher gegründet, kauft ein Jahr später den kompletten Mercantile Exchange inklusive des Comex Market und bringt alles unter ein Dach. Einer Firma, kommt uns das bekannt vor, schreit das eventuell nach Betrug und Manipulation? Wenig. Ganz leise. Betrug, Manipulation. Was ist 2008 nochmal passiert? Hat es geklingelt bei euch eben? War da was mit einer Immobilien, in Anführungszeichen, Krise? Aber sowas von. Da hat man absichtlich in den USA den Immobilienmarkt einstürzen lassen und für eine Finanzkrise gesorgt. Um das zu tun, was man 100 Jahre lang immer wieder getan hat, den Kreis derer mit Geld kleiner und kleiner und kleiner machen. The Big Short. Wer den Film noch nicht gesehen hat, gerne mal anschauen. Sehr interessant. Sicher nicht alles wahrheitsgemäß, aber trotzdem sehr interessant. Wie viele Banken sind also im Jahr 2008 unmittelbar nach diesem Crash insolvent gegangen? Genau 26. Und das wären um einige mehr gewesen. Aber der Plan war natürlich nicht, das zentrale Bankensystem untergehen zu lassen, weil das wäre dann passiert, da waren wir schon kurz davor. Sondern wie immer das Fressen kleiner Fische durch die großen Haie. Große Haie wie zum Beispiel die Bank of America. Die hat sich Merrill Lynch und Countrywide Financial beispielsweise geschnappt. Countrywide Financial war 2006, zwei Jahre vorher, der größte Kreditverleihervergeber in den USA. Die haben 20% aller Mortgages, das sind quasi Hauskredite in den USA, finanziert. 20%. Das waren 3,5% des Bruttoinlandsproduktes der USA. 3,5% nur mit Mortgages, damit wir hier mal einen Eindruck davon haben, worüber wir hier reden. Ja, um das mal zu verstehen, warum diese Krisen in Anführungszeichen herbeigezaubert werden. Weil die Bank of America ist dann infolge des Crashs hingegangen, wie ich gerade gesagt habe, und hat Countrywide Financial gekauft. Wisst ihr, was der Preis war im Schaufenster? Satte 4 Milliarden Dollar. Die kaufen also 3,5% des Bruttoinlandsproduktes. Das belief sich 2008 auf fast 15 Billionen US-Dollar. Für den Kurs 4 Milliarden. Können wir mal ausrechnen, wie viel 3,5% von 15 Billionen sind. Das wäre der Preis gewesen für Countrywide Financial. Klar, kann man auch was von abziehen. Die waren ja jetzt in großen Problemen. Aber 4 Milliarden hätten es sicher nicht gemacht. Ist es ein Schnapper? Klar, es ist ein Schnapper. Deswegen gibt es solche Krisen. JP Morgan Chase, jedem ein Begriff. JP Morgan, John Pierpont Morgan Chase. Selbst eine Fusion, ja, JP Morgan und Chase Manhattan Bank sind in 2000 fusioniert worden. Ist die finanzstärkste, in Anführungszeichen finanzstärkste, was auch immer Finanzen dabei heißt. Mit Gold und Silber hat das nichts zu tun, sondern mit fiktiven Werten. Ist die finanzstärkste Bank der Welt und schluckt im Zuge der Krise die Washington Mutual und Bear Stearns. Ist hier genauso. Washington Mutual war die größte Loan Association der USA, ein Kreditinstitut, einfach gesagt. Genau wie Countrywide Financial. Und das alles, weil man den unvermeidbaren, unvorhersehbaren Fehler begangen hat, die wirtschaftlichen Fähigkeiten von amerikanischen Kreditnehmern falsch einzuschätzen. die ohne Eigenkapital haben auf einmal das höchstmögliche Rating, es wäre dann ein Triple, ein Dreifach-A-Rating, und einen Kredit bekommen. Personen wie Kathleen Corbett zum Beispiel als Kopf von Standard & Poor's, das ist ein Institut, das diese Ratings vergibt, oder Ex-Fed-Chef Alan Greenspan, der dem Comex und Derivatmarkt, Derivate kommen wir gleich zu, Derivatmarkt Tor und Tür geöffnet hat. Alan Greenspan hat das gesagt. Ehemaliger Chef der Fed. National Security aside, it hardly makes any difference, also mal jetzt mal die nationale Sicherheit beiseite geschoben, macht's kaum einen Unterschied. Who will be the next president? Macht's kaum einen Unterschied, wer der nächste Präsident ist. The world is governed by market forces. Ja, die Welt wird regiert von den Kräften am Markt. Und zwar eben genau diese JP Morgans und Bank of Americas und natürlich die ganzen großen Anlageberater wie BlackRock und so weiter. Ja, das sagt der Chef der Fed, der ja der Kopf der föderalen Zentralbank der USA ist. Der sagt, Regierung, was ist das denn, brauchen wir nicht, die haben keinen Einfluss. Wo das Geld sitzt, da ist der Einfluss. Recht hat er, Alan Greenspan. Dick Fault zum Beispiel, auch ein super Beispiel. Der war auch schön in diese, in Anführungszeichen, Krise involviert. Das war der Executive Chairman der Lehman Brothers. Lehman Brothers hat jeder gehört, 2008, ne? Die sofort, piu, die Insolvenz der Lehman Brothers, diesen Bank hat für diese Lawine gesorgt. Dick Fault auf jeden Fall hat den Verdienst von 500 Millionen zwischen 2000 und 2007. Mit ganz ehrlicher Arbeit. Der hat, weiß ich nicht, Hosen genäht und die verkauft an der Wall Street. Da hat er 500 Millionen mitgemacht in 7 Jahren. Ein weiteres sehr witziges Beispiel ist Timothy Geithner zum Beispiel. Das war der Chef der New Yorker Fed. Ja, es gibt die Fed auch vereinzelt in Staaten, zum Beispiel in New York. Der war der Fed-Chef in New York, als man den Markt 2008 hat einstürzen lassen. Und der wird dann unter Barack Obama, besser bekannt als Barry Soetero, Chef der US Treasury. Eine große Familie. Kennen wir schon das Prinzip. Und ganz plötzlich, unverhofft kommt oft, konnten dann aufgrund dieser AAA-Ratings Tausende, Zehntausende, Hunderttausende wahrscheinlich ihre Kredite nicht mehr bedienen. Der Menschen, die die Kredite bekommen haben, logischerweise. Und dann hatte man den Salat. Ärgerlich. Konnte ja auch niemand wissen in diesem gläsernen Überwachungsstaat, dass der Joe aus New Orleans nur $700 auf dem Konto hatte, arbeitslos war und trotzdem einen Kredit über $500,000 erhalten hat. So ungefähr lief es ab. Ein Müh überspitzt formuliert, vielleicht, aber nicht viel. Wer hat am Ende profitiert, neben diesen großen Haien, die alles andere gefressen haben? Die Broker, Anleger, Unternehmen, Banken mit den richtigen Short Positions. Was sind Short Positions? Wir waren eben beim Comex-Markt, der jetzt der CME Group gehört. Die CME Group beschreibt sich selbst als den Weltmarktführer in Sachen Derivate. Derivate habe ich eben schon genannt. Was sind Derivate? Jeder von euch kennt wahrscheinlich Bet and Win. Bet and Win oder die OZ-Sportwetten, wo man hingehen kann und 50.000 Euro darauf setzen kann, welche Mannschaft bei einem Fußballspiel den ersten Eckball oder Einwurf haben würde oder die erste gelbe Karte. Und jeder weiß auch nicht erst seit Ascot, dass man zu Pferderennen reisen kann, um da auf den Sieg eines bestimmten Pferdes zum Beispiel zu setzen. Das ist so alt wie die New Yorker Mafia. Übrigens, wo wir wieder beim Thema sind, Steuern. Lotteriesteuern sind wie viel? 16,7%. Nur damit ihr wisst, warum diese Wettskandale im Sport nicht aufhören und das einfach nicht unterbunden werden kann. Volumen der Sportwetten jährlich in Deutschland? 3,4 Milliarden. Auf jeden Fall gibt es diese Wetten auch an der großen, weltberühmten Wall Street in Downtown Manhattan. Und ein Derivat, gerade bei Derivaten, ein Derivat ist erstmal nur in Anführungszeichen ein Finanzvertrag zwischen einem Käufer und Verkäufer, zum Beispiel zum Silberkauf. Allerdings haben diese Derivate meistens nur einen direkten Sinn: Risikoabsicherung und vor allem die Spekulation auf die Entwicklung eines Preises, zum Beispiel den Preis von Silber. Um euch eine Hausnummer zu geben, wo wir eben bei den Haien waren, den Hammerhaien, Tigerhaien, Walhaien, JP Morgan Chase, Goldman Sachs und die Citibank besitzen gut 160 Billionen US-Dollar an Derivaten. 160 Billionen sind nur Derivate. Das sind 77% aller Derivate am Markt. Nur mal, um zu unterstützen, was ich eben gesagt habe, warum diese Krisen da sind, nämlich diese Finanzstärke auf einige wenige zu konzentrieren, die dann, was machen? Das ganze System manipulieren, wie wir das jetzt sehen werden. 77% aller Derivate. Ab jetzt rede ich langsam und wiederhole ein bisschen, weil ich weiß, dass das allein vom Zuhören, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, nicht ganz einfach ist. Die halten 77% aller Derivate. Wir kommen jetzt dazu, was Derivate wirklich sind. Jetzt gibt es bei Wetten, zum Beispiel am COMEX-Markt und unseren Edelmetallen Gold und Silber, folgende Möglichkeiten, wo wir in Bezug auf Edelmetalle und vor allem Silber beim entscheidenden Thema wären. Long Positions oder Short Positions. Eine Long Position ist relativ schnell erklärt. Ich erwarte einen Preisanstieg, sagen wir innerhalb eines Jahres, und kaufe Anteile, Stock oder in diesem Falle Goldunzen. Eine Unze sind übrigens genau 28,34 Gramm, weil ich eben gesagt habe, knapp 30 Gramm. 28,34 Gramm. Interessanter, wenn es darum geht, Geld zu verdienen und den Markt zu manipulieren, denen geht es nicht darum, Geld zu verdienen, denen geht es darum, den Markt zu manipulieren, sind all die sogenannten Short Positions. Der Name verrät schon, jemand sells short. Bedeutet folgendes. Ich gehe zum Broker, zum Beispiel eine Investmentbank, und leihe mir Shares, leihe mir Anteile eines Unternehmens. Ich leihe mir die. Darauf liegt der Fokus. Ich leihe mir Anteile eines Unternehmens. Sagen wir 500 Anteile an der Zahl. Jeder Anteil ist hier hypothetisch 80 Dollar wert. Heißt, ich verkaufe diese 500 geliehenen Anteile nun für wie viel? Für 40.000 Dollar. Kurzen Schluck trinken. Damit habe ich allerdings noch nichts verdient in dem Sinne, weil ich hatte mir die ja nur geliehen. Und der Broker, der wird dafür, logischerweise als Investmentbank zum Beispiel, die werden dafür, so verdienen die ihr Geld, eine Gebühr verlangen. Einen Zins für diese Leihe, sagen wir 5%. Ein Jahr später, ja, immer daran erinnern, ich wette darauf, dass die Anteile, die ich gerade geliehen habe, von einem Unternehmen sinken im Kurs. Ein Jahr später ist der Stock dieses Unternehmens, die Anteile dieses Unternehmens, wie von mir vorhergesagt, von Geisterhand, gefallen. Von 80 Dollar auf 55 Dollar pro Anteil. Jetzt komme ich und agiere aus meiner Short Position und kaufe Short. Ich löse diese Short Position quasi auf. Das muss ich auch. Das ist vertraglich geregelt. Weil ich habe auch eine Laufzeit für diese geliehenen Anteile. Also löse ich die auf. Shares, Anteile, zu einem höheren Preis gekauft, als ich sie ein Jahr später wieder zurückgekauft habe. Geliehen, als ich sie ein Jahr später wieder zurückgekauft habe. Ich zahle jetzt für den Rückkauf also nur noch 27.500 Dollar. Und der Broker mit seinen 5% bekommt von mir 2.500 Dollar für die Leihe. Also beläuft sich mein Verdienst auf 10.500 Dollar. Leicht verdientes Geld, oder? Für nichts tun? So funktioniert das. Ich leihe mir 500 Anteile einer Firma im Wert von 80 Dollar. Verkaufe die sofort für 40.000 Dollar. Und dann gehe ich hin, ein Jahr später, wo wirklich das eingetreten ist und der Kurs von 80 Dollar auf 55 Dollar pro Share gefallen ist, dann sage ich so, alles klar, die kaufe ich jetzt wirklich. Leih mir nämlich, ich kaufe die wirklich. Und zwar nur noch für 27.500 Dollar. Der Investmentbanker kriegt seinen Zins, der Broker, und ich habe am Ende Und zwar 2500 Dollar in unserem Beispiel. Und ich habe am Ende 10.500 Dollar verdient. Funktioniert natürlich nur, wenn der Kurs auch wirklich fällt. Logisch. Woher man das weiß, dass ein Unternehmen innerhalb eines Jahres so einen Einsturz erleidet, sagt ihr es mir. Sagt ihr es mir. Ich meine, dass durch die CME Group und den Comex-Markt, dass das Ganze nach Manipulation und Betrug schreit, das muss ich jetzt, glaube ich, niemandem erklären, oder? Was glaubt ihr, was unabhängig von der Bank of America oder JP Morgan Chase gewisse in Anführungszeichen Anleger oder auch Insider allein 2008 für einen Rubel gemacht haben? Weil natürlich führt ein Crash immer zu einem Preissturz. Und das gibt mir die Möglichkeit, meine Short Position aufzulösen. Diese Anteile zu kaufen. Für einen Bruchteil von dem, wofür ich sie mir geliehen und dann direkt verkauft habe. Leuchtet es ein? Das muss man verstehen, dieses Prinzip, wenn wir jetzt zum Thema Gold und vor allem Silber kommen. Wir haben vorhin über die wirtschaftliche Wertigkeit von Silber gesprochen. Und auch darüber, dass Silber endlich ist und die Nachfrage nach Silber, die von Gold um das Achtfache übersteigt. Der Preis für eine Goldunze liegt aktuell bei knapp über 3.600 Dollar, ja, für diese 28,34 Gramm. Und der Preis für die Silberunze, habe ich vorhin nochmal geschaut, waren gut 42 Dollar. Wie zum Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes, wie zum Teufel ist das bitte möglich? Und warum macht das so überhaupt gar keinen Sinn? Gold 3.600 Dollar, Silber 42 Dollar. Die Antwort ist schnell gegeben. Das ist nur durch diesen Comex-Markt möglich. Die größten Banken und Unternehmen halten etliche Short Positions gegenüber Silber, um den Preis da unten zu halten und nicht im Ansatz das abbilden zu lassen, was eigentlich abgebildet werden müsste, gemessen an der wirtschaftlichen Wertigkeit, der Nachfrage, der Endlichkeit und gemessen am Silber, das aktuell von Privatpersonen gekauft im Umlauf ist. Das ist auch noch ein Thema. In den letzten 4-5 Jahren haben unfassbar viele Menschen Silber gekauft. Und wenn wir uns jetzt die letzten 20 Jahre und speziell die letzten 5 Jahre anschauen, und die Silber-Short-Positions der riesigen Haie dabei im Hinterkopf haben, müssen wir uns eine sehr entscheidende Frage stellen, wenn wir die Short-Positions verstanden haben und dieses Beispiel gerade verstanden haben. Weil wenn ich diese Short-Position einnehme, dann habe ich eine vertragliche Verpflichtung, eine Sicherheit. Wie bei dem Beispiel eben. Ich verkaufe geliehene Anteile für einen Preis, und kaufe die Anteile zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem viel günstigeren Kurs wieder zurück und habe Geld verdient. Um das direkt aufzulösen. Natürlich haben solche Institute und auch Anlageberater in Anführungszeichen wie BlackRock die Möglichkeit, über all diese Unternehmen und die Finanzstärke die Kurse einfach dahin zu gehen zu lassen, wo die wollen. Ja, wenn die darauf setzen, dass Hamburger jetzt 30% an Wert verlieren in den nächsten 6 Monaten, dann wird das so passieren. Da könnt ihr sicher sein, weil die alle Fäden in der Hand halten, um das so zu machen. So Realität werden zu lassen. Ich muss diese Short Position vertraglich verpflichtet also auflösen. Was passiert jetzt aber, wenn der Preis entgegen meiner in Anführungszeichen Erwartung oder bewussten Manipulation während dieses Jahres deutlich steigt? Die Antwort sollte klar sein. Dann ist Zahltag. Dann habe ich miese gemacht, aber ordentlich. Wer hält die massivsten Silber Short Positions im Comex-Markt? Die John Pierpont Morgan Chase Bank. Festhalten, und zwar 53% aller Silberderivate. Besser bekannt als Short Positions gegenüber Silber. 53%, wo die ständig auf einen fallenden Silberkurs wetten. Mit dem Kauf, ich habe eben gesagt, die haben Bear Stearns übernommen. Gekauft. Mit dem Kauf von Bear Stearns in dieser 2008er Krise haben die auch direkt die massiven Short Positions von dieser ehemaligen Investmentbank übernommen. Und dann sind die zum größten Silberpreismanipulator am Markt geworden. Die sind nämlich dann hingegangen, 3 Jahre später, und haben ihr Comex-Depot überhaupt erstmal eröffnet. Und seitdem haben die ohne Ende physisches Silber da reingeknallt. Über 130 Millionen Unzen. Der Zeitpunkt ist sehr interessant. Just in dem Moment, als plötzlich der Silberpreis kurzzeitig 2011 auf 50 Dollar die Unze hochschießt. 2011 haben wir uns irgendwo bei, weiß ich nicht, 12, 13 Dollar die Unze bewegt. Auf einmal schießt das Ding hoch auf 50 Dollar. Über 130 Millionen Unzen. Auf einmal kreiert JP Morgan Chase einen Account am Comex-Markt und die knallen da 130 Millionen Unzen rein. Mit Abstand, mehr als jede andere Organisation der Welt. Mit Abstand. Ich sag euch meine Meinung dazu. Durch den Move von JP Morgan hat man den Deckel nochmal drauf bekommen. Eigentlich wäre da der Zeitpunkt schon gewesen, wo Silber durch die Decke, durch die nicht vorhandene Ozonschicht, durch das nicht vorhandene All geflogen wäre und auf dem nicht vorhandenen Mond gelandet wäre. Ganz, ganz schnell, die JP Morgan Chase, wurde die dazu ausgewählt, den Deckel da ganz, ganz schnell drauf zu drücken. Kennt ihr das, wenn der Topf kocht und da wird man ganz schnell nervös und den Deckel wieder drauf und schnell die Ding runterstellen, die Flamme. So war das. Und jetzt kann man fragen, warum ist das für JP Morgan so relevant, wenn es für alle anderen nicht relevant ist? Ist ganz interessant. Nicht relevant ist für die anderen, weil eine Regel namens Basel III installiert wurde. Und zwar witzigerweise infolge der Krise 2008, um für Stabilität zu sorgen. Ha, 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 hi, ho, ha, ha, hätte der Joker gesagt. Stabilität. Wow. Basel III regelt, dass Silber lediglich eine Commodity und nicht wie Gold ein wirkliches Asset ist, mit dem ich die Möglichkeit habe, finanzielle Dinge zu regeln. Ja, Silber ist einfach nur eine Commodity. Ist ein Edelmetall, kann man rein investieren oder nicht, kann man machen oder lassen. Aber mit Gold ist dazu akzeptiert, wirklich Verträge zu deckeln, Sicherheiten zu geben, eigentlich zu bezahlen. Was will JP Morgan also mit den Millionen von Unzen? Das ist ganz einfach. Jamie Dimon, das ist der Geschäftsführer von JP Morgan, hat die Aufgabe, den Markt zu manipulieren und den Silberpreis im Zaum zu halten. Da unten, wo der für die hingehört. Nicht da, wo der wirtschaftlich, kapitalistisch eigentlich hinfliegen würde. Jamie Dimon ist übrigens eine ganz interessante Personalie, hat sich in den letzten Monaten sehr, 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 sehr positiv zu Donald Trump geäußert. Und der ein oder andere behauptet, dass Jamie Dimon wahrscheinlich eine sehr zentrale Rolle in diesem neuen Finanzsystem bekommen wird. Keine Angst, nicht der Jamie Dimon, der für JP Morgan war. Der gedrehte Jamie Dimon, der das macht, was er zu tun hat. Um konkret zu werden, verhält sich das bei JP Morgan und Silber so. Pro einem Dollar gestiegenem Silberunzenpreis verliert die Bank 800 Millionen Dollar. 800 Millionen pro gestiegenem Unz-Dollar. Schauen wir uns das Geschehen nochmal an. Ab Beginn des Corona-Todes-Pandemie-Virus. In 2019 lag der Preis für eine Silberunze bei gut 19 Dollar. Wisst ihr noch, wann ich das erste Mal darüber gesprochen habe? Ich denke, ganz am Anfang des Podcasts, in 2021, 2022, als dieser Ukraine-Krieg angefangen hat. Da habe ich mal gesagt, wäre vielleicht eine sinnvolle Geschichte. Da lag der bei 19 Dollar. Heute steht der Preis aktuell bei 42 Dollar. Um mal zu sagen, dass ich nicht ganz falsch lag, ne, ich klopfe mir mal eben selber auf die Schulter, mal ein bisschen braggen hier, wie man sagt, ja, braggen. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr jetzt schon mehr als verdoppelt. Aber in Bezug auf JP Morgan habt ihr mal einen Taschenrechner, dann macht die Rechnung mal 23 Dollar mal 800 Millionen Dollar. 23 Dollar Anstieg seit 2019 und pro Dollar 800 Millionen Verlust. Dann habt ihr den Verlust der Bank of America der letzten 6 Jahre in Bezug auf die Short Positions. Beziehungsweise die Short Position, die die halten. Übrigens sind die auch schon mal dafür gefeind worden. Ne? Die sind schon mal abgestraft worden, mussten schon mal Strafe bezahlen für Marktmanipulation und so weiter. Aber nicht, dass es irgendeine weitere Konsequenz gehabt hätte. Die haben dann ein paar Peanuts bezahlt und weitergemacht. Wenn die Short Position also nun auflösen müssen, so müssten die aufgrund der Derivate genau eben diesen Betrag locker machen. $23 mal 800 Millionen. Und jeden Tag, den die abwarten, wird das ganze Unterfangen teurer. Denn die haben deswegen keine Handhabe mehr, den Preis wieder unter $20 zurückzumanipulieren und können sich auch nicht rauskaufen. Ja, dann können die Türen schließen und das komplette Bankensystem direkt mit. Wenn JP Morgan pleite geht, war's das. Tschüss. Eine Bank dieser Größe muss fallen, dann war's das. Und was glaubt ihr, was in Bezug auf die anderen Banken gilt? JP Morgan Chase? Klar. Citibank, Goldman Sachs, Wells Fargo? In Bezug auf Silber. Nicht, dass es aktuell unmöglich wäre, ich habe eben gesagt, diese drei Banken, Goldman Sachs, ich glaube Citibank und JP Morgan Chase, halten 77% aller Derivate. 77%, das sind 7,7 von 10. Nicht, dass es aktuell unmöglich wäre, für JP Morgan die Short Position zu schließen. Aber wenn sie die Short Position schließen, passiert was, wenn JP Morgan das macht? Ich habe eben gesagt, was wird es mit dem Silberpreis machen? Wenn JP Morgan mit 53% der Short Positions den Preis nicht mehr manipulieren kann, dann passiert genau das, was wir eben gesagt haben. Der Silberpreis würde seinen wahren Platz einnehmen, gemessen an der Wertigkeit, die Silber nun einmal eben besitzt. Und wo wäre der Platz? Der Platz, da ist man sich unter Experten mehr als sicher. Braucht man aber keine Experten für, da braucht man eigentlich nur das nehmen, was ich eben gesagt habe und diese wirtschaftlichen Wertigkeiten. Der wäre mindestens auf Augenhöhe mit Gold, 1:1 zu Gold, $3,600. Aber ganz im Ernst, nicht mitnichten, aber mal überhaupt gar nicht. 0,0 meiner Meinung nach. 0,0 meiner Meinung nach. Viel, viel höher muss Silber liegen. Eigentlich muss Silber ganz deutlich darüber liegen. Und nicht vergessen, der Goldunzenpreis ist ebenso manipuliert. Nicht nur, weil der ein bisschen höher ist. Wie viel höher ist der? Fast 100-fach höher als der Silberpreis. Heißt es, dass er nicht manipuliert ist? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Dann wisst ihr auch, was zu tun ist. So, das sollte reichen mit dem heutigen Wall Street Edelmetall-Ausflug. Ohne es ganz deutlich zu sagen, habe ich es, glaube ich, ganz deutlich gesagt. We're going to the moon! Wie gesagt, wenn das möglich wäre und man dort wirklich einen Fuß drauf setzen könnte. Kann man natürlich nicht. So, Silver Linings Playbook. www.healthresolution.de, Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich sag euch eins, was da in Kürze passiert. Musa, one love, and I'm out. Food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean. Probably might sound